ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich jetzt auf die Zeit, zusammen mit euch in dem Wort Gottes zu vollbringen. Lasst uns dazu gleich aufschlagen, das Buch Daniel, und wir betrachten heute das 6. Kapitel, das letzte Ereignis aus der Geschichtsteil des Buches Daniel. Ab Kapitel 7 fängt der prophetische Teil an. Daniel, Kapitel 6, und ich lese uns zunächst Verse 1 bis 10 einschließlich. Das ist die Seite 980 in unserer Gemeindebibel. Und Darius, der Meder, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war, diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen, eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte, aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen: König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Bis hierhin. Ich möchte auch kurz zu unserem Herrn beten. Unser himmlischer Vater, wir kommen in dem Bewusstsein, dass wir von dir abhängig sind, in dem Bewusstsein, dass du Gott bist, dass du herrschst und dass du auch diesen Tag zu deiner Ehre geschehen lassen möchtest. Und das möchten wir tun, Herr. Auch jetzt in der Gemeinschaft, in deinem Wort, bitten dich um Gnade, Herr, beim Hören und ganz besonders Gnade beim Reden. Zu deiner Ehre bitten wir. Amen. Wenn ich jetzt in die Runde frage, ob du an Gott glaubst oder ob du Gott vertraust, werden wahrscheinlich die meisten von uns strecken. Denn wenn wir alle klar beim Verstand sind, wenn wir hier sitzen, wo es uns so gut geht, wo wir die Probleme vielleicht, so gut es geht, zu Hause gelassen haben, können wir bewusst sagen, ja, wir glauben Gott oder wir vertrauen ihm. Aber das Vertrauen Gott gegenüber wird nicht allein durch das Bekenntnis gemessen, wenn dann wir es mündlich sagen, sondern dann, wenn das Vertrauen auf die Probe gestellt wird. In Daniel Kapitel 6 befinden wir uns in einem der bekanntesten Kapitel des Alten Testaments. Und die meisten überschreiben das Kapitel mit Daniel in der Löwengrube. Und das ist auch ein Teil der Geschichte von Daniel 6. Aber in diesem Kapitel geht es weniger um die Löwengrube, als vielmehr um das Vertrauen Gott gegenüber. Ich möchte dir schon jetzt eine grobe Richtung geben. In Vers 24 lesen wir in dem letzten Satz, in der letzten Hälfte des letzten Satzes, denn er hatte seinem Gott vertraut. Es geht hier um Daniel. Und das ist, worum es in diesem Kapitel geht. Darum, dass Gott seinem, oder dass Daniel seinem Gott vertraute. Wir treffen einen Mann, der seinem Gott vertraute. Heute im Bibelstudium haben wir einen Mann kennengelernt, der auf seinen Reichtum vertraute. In der Schriftlesung haben wir darüber gelesen, wie Gott auf eine wunderbare Art und Weise Sünder gerettet hat, nicht aus Werken, sondern aus Glauben oder durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus und an das, was er getan hat. In Daniel 6 lernen wir die praktische Theologie von der Schriftlesung, die wir heute hatten. Was bedeutet es praktisch, Gott zu vertrauen, durch Glauben errettet zu sein? Und wie sehe ich das in meinem Leben? Und die Überschrift über die Predigt habe ich wie folgt genannt: Wie erkennst du, dass du auf Gott vertraust? Wir werden uns in diesem Kapitel 4 Merkmale echten Vertrauens Gott gegenüber aus dem Leben Daniels betrachten. Und im Zuge dessen werden wir immer wieder das Gegenteil betrachten, was es heißt, eben Gott nicht zu vertrauen. Und das Ziel meiner Botschaft soll sein, dass du dich selbst prüfst. Viel zu schnell sagen wir oft, dass wir Gott glauben und ihm vertrauen. Aber wenn eine Situation in unserem Leben kommt, dann sehen wir wirklich, ob wir ihm glauben oder ihm vertrauen. Übrigens, Vertrauen und Glaube ist genau das Gleiche. Es gibt keinen Unterschied zwischen Glauben oder Gott glauben und Gott vertrauen. Ich habe nur das Wort Vertrauen gewählt, weil es hier auch im Text, im Vers 24 steht, denn er hat seinem Gott vertraut. Und so komme ich zum ersten Punkt. Das Vertrauen zu Gott bedeutet, zuverlässig und treu zu sein. Das Vertrauen zu Gott bedeutet, zuverlässig und treu zu sein. Man konnte sich kein katastrophaleres Ereignis vorstellen, als es gerade in Kapitel 5 von Daniel geschehen ist. Das haben wir letztes Mal betrachtet, am Ende des Kapitels. Babylon, das große Weltreich Babylon ist gefallen. Auf dem Höhepunkt seiner Herrlichkeit, wir erinnern uns an den Traum Nebukadnezars, dem Kopf aus Gold, das größte aller Reiche, das die Menschheit je gekannt hatte, betraten die Meder und die Perser, ohne auch nur einen Schuss abzugeben. Die Stadt ist gefallen. Das ganze Weltreich, die ganze Dynastie ist zusammengebrochen in einer Nacht. Aber das Erstaunliche daran ist, dass es wenig oder gar keinen Einfluss darauf hat, was Gott hier mit seinem Volk getan hat. Wir sehen, dass ganz gleich, wie die Weltreiche sich hier ändern, welche Menschen an die Macht kommen, wir sehen einen unerschütterlichen Daniel, der in jeder Zeit, sei es in der babylonischen Zeit, sei es in der medopersischen Zeit, auch in den nächsten Zeiten in der Geschichte der Dynastie hinwegreitet und immer als einer in dieser Geschichte bleibt, der, mit dem man zu rechnen ist. Darius stellt, lesen wir in den ersten Versen, zunächst die Sicherheit seiner Macht auf. Er stellt 120 Satrapen, wie es hier heißt, auf. In unserer heutigen Sprache würde man sagen Landesminister. Wir haben 16 Bundesländer und über jedem Bundesland steht ein Satrape oder ein Landesminister. Solche Landesminister hatte Darius aufgestellt und über ihnen wiederum 3 Präsidenten, so wie unsere Bundeskanzler heute. 3 Präsidenten, die über diesen 120 Satrapen standen und die dem König berichten sollten. Unter diesen 3 Präsidenten war Daniel. Einer unter ihnen, man kann auch übersetzen, der erste unter ihnen. Und Daniel, und hier geht es um ihn, war zuverlässig und treu. Wir werden Daniel hier in dem ganzen Kapitel betrachten und alles, die ganzen Antworten auf Daniel, warum war er zuverlässig und treu? Weil er seinem Gott vertraute. Das ist immer die gleiche Antwort. Warum war Daniel so und so? Weil er seinem Gott treu war. Und hier heißt es in Vers 3, und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war, diesen sollte jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war. Vortrefflicher Geist wird hier beschrieben, der den Daniel besessen hat. Und damit wird sein ehrlicher Charakter gemeint. Es geht hier um die allgemeine Einstellung Daniels, die er hatte, um allen Situationen zu begegnen. Die Einstellung Daniels, seine Prinzipien und mit welcher Haltung er, egal welche Situation er angetroffen hat, in seinem Leben begegnete. Wie oft treffen wir in unserem Leben Situationen an, in denen wir unser Vertrauen auf uns selbst legen? So wie die anderen Satrapen hier, die sich gegen Daniel aufgestellt haben. Sie wollten nicht, dass Daniel als der Erste unter ihnen gilt. Und deswegen vertrauten sie viel mehr sich selbst. Sie glaubten viel mehr sich selbst. Und das war der Anfang dessen, dass Daniel am Ende in der Löwengrube gelandet ist. Das Vertrauen auf sich selbst bringt Zerstörung. Gerade wenn es um das Thema Geld zum Beispiel geht. Oder wie es hier in Daniel 6 um das Thema Macht. Wenn es um andere Themen geht, auch in der Familie mal Recht zu behalten, in einem Streit Recht zu behalten, auf der Arbeit als ein guter Arbeiter durch einen guten Ruf hervorzutreten, dann wenn man die Steuererklärung macht oder andere Dinge im Leben, ganz gleich, welche Dinge uns im Leben begegnen, so oft sind wir hinterher, das Vertrauen auf uns selbst zu legen. Bisschen tricksen mit dem Alter des Kindes, wenn wir ins Kino gehen oder zum Freizeitpark. Es sieht ja nicht so alt aus, wie es eigentlich ist. Bisschen die Kilometerzahl aufrunden. Wir zahlen ja genug Steuern. Man kann ein Auge zudrücken. Das sind alles Anzeichen, dass du dein Vertrauen auf Gott, nicht auf Gott setzt, sondern auf dich selbst. Das sind alles Anzeichen dessen, dass du versuchst, das Leben unter deine Kontrolle zu bringen. Und das sind alles Auswirkungen dessen. Versteh mich nicht falsch, ich halte dir keine Moralpredigt hier. Du sollst nicht dies und jenes tun, damit du auf Gott vertrauen kannst. Nein, es geht hier um etwas ganz anderes. Du kannst dich darin prüfen, ob du auf Gott vertraust, indem du dein Leben anschaust, wie du den Situationen im Leben, in deiner Familie, auf der Arbeit, in deinem Alltag begegnest. Die Bibel macht deutlich, dass die Errettung allein aus Gnaden ist. Dass es Gesetzlichkeit oder Errettung aus Werken ist nicht das Evangelium, was Jesus Christus gebracht hat. Aber die Bibel macht auch deutlich, dass der Errettung Werke nachfolgen, so wie es bei Daniel der Fall war. In Vers 5 und 6 lesen wir, dass die anderen zwei Präsidenten und die Fürsten, also die Satrapen, als sie erfuhren, dass der Darius Daniel über alle setzen wollte, als den Ersten im Königreich, so haben sie versucht, ihn ins schlechte Bild zu rücken. So läuft es immer ab, oder? Willst du einen geachteten und ehrenvollen Menschen loswerden, dann grabe in seiner Vergangenheit nach Leichen im Keller. Das sehen wir in der Politik, das sehen wir auf der Arbeit, im Beruf, wenn es darum geht, welche Position der eine oder der andere bekommt. Das sehen wir auch hier bei Daniel. Daniel war mittlerweile 90 Jahre alt. Er verbrachte sein ganzes Leben in der Öffentlichkeit. Da war es doch ein leichtes, Leichen im Keller zu finden, oder? Doch so sehr sie auch in seiner Vergangenheit gegraben haben, sie fanden wirklich nichts. Sie kamen bei Null raus. Null, nichts. Sie fanden gar nichts gegen Daniel. Warum? Weil ein vortrefflicher Geist in ihm war. Keine Schuld, nichts Nachteiliges. Das heißt, mit anderen Worten, sie konnten nichts finden, was er getan hat und es hätte nicht tun sollen. Und sie konnten auf der anderen Seite auch nichts finden, was er hätte tun sollen, es aber nicht getan hat. Er war durch und durch ein ehrenhafter Mann, ein untadeliger Mann Gottes, der seinem Gott wirklich vertraute. Nun, wenn Menschen sich selbst vertrauen, so wie diese anderen zwei Präsidenten und dieser Trapen, so reagieren sie oft mit Neid auf Menschen, die Gott vertrauen, die das Leben ruhiger angehen, die nicht auf ihre eigene Ehre aus sind, sondern auf die Ehre Gottes. Solche Menschen werden gesehen und solche Menschen versucht man anzugreifen. Sie reagieren mit Neid. Erinnere dich an Jesus Christus. Was war der Grund, warum er überliefert wurde? Sie überlieferten ihn aus Neid. Sie waren neidisch auf ihn, genauso wie diese Menschen hier auf Daniel. Und wenn sie keine Leichen im Keller gefunden haben, so haben sie angefangen, seine Gerechtigkeit zu zertrampeln. Wir finden nichts gegen ihn. Wir werden nur in seinem Gesetz, dem er Gott gegenüber hat, etwas finden. Die Menschen erkannten das Geheimnis Daniels, dass er treu war, weil er einem Gott diente, den sie nicht kannten. Die Welt hasst solche Menschen. Sie haben Daniel gehasst, sie haben Jesus gehasst und sie hassen auch uns. Aber das ist uns ein Trost. Dann, wenn wir wissen, dass wir alles richtig gemacht haben, das heißt zur Ehre Gottes und nicht zu unserer eigenen Ehre, so können wir uns zu den Menschen hinzuzählen, von denen Jesus einmal sprach, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und so lernen wir an Daniel den ersten Punkt. Er vertraute seinem Gott, weil er treu war und weil er treu und zuverlässig war. Ich lese uns Vers 11 bis 16, wo wir den zweiten Punkt sehen. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Weggeführten von Juda, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt, und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte, und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen, bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Der zweite Punkt, Das Vertrauen zu Gott bedeutet, regelmäßig zu beten. Das lernen wir in diesen Versen von Daniel. Das Vertrauen zu Gott bedeutet, regelmäßig zu beten. Als Daniel erfuhr, dass das Gesetz unterschrieben war, in Vers 11 haben wir es gelesen, ging er zurück in sein Zimmer und tat, was er jeden Tag tat. Er betete. Er betete. Vielleicht denkst du, konnte Daniel nicht ein wenig diskreter werden hier, nachdem er von diesem Verbot mitbekommen hatte? Könnte er nicht einfach die Fenster schließen und genauso beten? Könnte er nicht unten beten? Warum musste er in sein Obergemach gehen, dort, von wo man ihn sehen konnte, von anderen Häusern oder von anderen erhöhten Plätzen? Hätte er nicht einfach 30 Tage lang seine Gebetsstrategie ändern und in Gedanken beten können? Ja, das könnte er. Das könnte er. Aber diese Vorgehensweise entsprach nicht dem ehrlichen und treuen Daniel, der niemals etwas aus eigennützigen Motivationen getan hat. Natürlich wusste er, dass das Gesetz an seine Adresse gerichtet war, denn er war ja nicht dabei, als das Gesetz verfasst wurde. Er wusste, dass die Männer beschlossen haben, ihn damit anzugreifen. Und deshalb wäre es für ihn Verrat gewesen, jetzt seine Gebetsstrategie anzupassen, nur um sich selbst zu dienen und sich vor dem Tod, vielleicht vor der Löwengrube zu verstecken. Damit würde er unglaubwürdig erscheinen und seinen Gegnern einen Grund geben, seine Aufrichtigkeit Gott gegenüber, seine Abhängigkeit Gott gegenüber in Frage zu stellen. Und hier fragen wir auch, warum betete Daniel? Daniel betete, weil er seinem Gott vertraute. An Daniels Art und Weise lernen wir, unser Vertrauen Gott gegenüber zu treffen, zu prüfen. Glaubst du Gott? Wenn ja, kommt die nächste Frage. Betest du? Und wenn ich dich frage, ob du betest, meine ich nicht das Tischgebet oder das Gebet, wo man schnell kurz vor der Arbeit etwas herunterbetet oder irgendeine Frömmigkeit an den Tag legt und das Gebet, was du jeden Tag betest, einfach herunterbetest, sondern ich frage dich, nach einem persönlichen Gebetsleben, so wie es Daniel hatte, betest du? Denn wenn nicht, dann musst du dir wirklich die Frage stellen, glaubst du Gott eigentlich? Vertraust du ihm? Ist das Erlösungswerk, das in dir geschehen ist, zu dem du dich bekennst in Jesus Christus, Wirklichkeit geworden? Und äußerst du es darin oder bringst du dein Vertrauen Gott gegenüber darin zum Ausdruck, dass du zu ihm betest. Man sagt immer, wenn du einen Christen in Verlegenheit bringen möchtest, dann frage ihn nach seinem Gebetsleben. Aber warum ist das so? Warum ist das so? Ich habe persönlich einige angesehene Christen gefragt, wie sie beten. Einfach um eine Anspornung oder Motivation zu erhalten. Und ich habe immer die gleiche Antwort oder eine ähnliche Antwort bekommen. Immer wieder hörte ich, dass die Menschen auf keinen Fall als Vorbilder im Gebetsleben gelten wollten. Und das klang so demütig. Aber eigentlich ist es keine Demut, sondern das ist Stolz. Nachlässiges Gebet hat in erster Linie nicht mit Faulheit zu tun. Nachlässiges Gebet hat in erster Linie mit Unglauben zu tun. Du betest nicht, weil du Gott nicht vertraust. Oder du betest nachlässig, weil du Gott nachlässig vertraust. Daniel war auch ein Mensch, der genauso Angriffen ausgesetzt war. Angriffen von seinem Fleisch her. Und ich glaube, dass die wahre Löwengrube Daniels nicht diese Löwengrube war, wo er später landen wird bei den Löwen, sondern die wahre Löwengrube war hier in seinem Obergemach. Dort, wo er von seinem Fleisch angegriffen wurde. Und wir sehen, wie er diesen Anfällen seines Fleisches begegnete. Er suchte sich Hilfsmittel, die ihm dabei helfen, motivierter im Gebet zu sein, im Gebetsleben zu wachsen. Er öffnete die Fenster seines Obergemachs nach Jerusalem ausgerichtet. Du siehst, dass er dreimal am Tag betete. Das heißt, er versuchte, seinem Fleisch und seiner Selbstsucht darin zu begegnen, dass er die Regelmäßigkeit im Gebet suchte und auf diese Weise sein Fleisch zu knechten. Und er betete kniend, was ihn daran erinnerte, dass er in seiner Person Gott niemals in seiner Selbstsucht stehend begegnen darf oder kann. Und dass diese Gebetshaltung half ihm, sich vor Gott zu demütigen. Als ein Präsident bei den Menschen, aber als ein Sklave bei Gott. Es besteht kein Zweifel, dass der Prophet diese ganzen Hilfsmittel als Ansporn für seine Leidenschaft im Gebet nutzte. Und natürlich spielt es keine Rolle, ob die Fenster geöffnet sind oder geschlossen. Gott ist allgegenwärtig. Es spielt keine Rolle, ob die Fenster nach Jerusalem ausgerichtet sind oder nach Berlin. Ob du kniend betest oder stehend oder sitzend oder liegend. Aber Daniel kannte die Schwäche seines Fleisches. Das zeigt uns, wenn du in der Gefahr stehst, nicht zu beten, dann bitte ich dich, suche nach Hilfsmitteln. Schau auf Daniel. Setze nicht dein Vertrauen Gott gegenüber aufs Spiel. Bete, suche nach Hilfsmitteln, die dich anspornen, hingebungsvoller zu beten oder hingebungsvoller zu sein deinem Gott gegenüber. Geh in den Keller. Geh auf den Dachstuhl. Schalte von mir aus eine beruhigende Musik ein. Schaffe dir eine Atmosphäre. Schaffe dir regelmäßige Zeiten, wo du zu Gott beten kannst und damit dein Vertrauen ihm gegenüber zum Ausdruck bringst. Und wenn du betest, dann bete wie Daniel. Wir lesen im Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte. Verstehst du? Der Inhalt des Gebets Daniels war nicht: Herr, du siehst, was für ein Edikt, was für ein Gesetz rausgekommen ist, bitte, bitte befreie mich davon, bitte rette mich davon. Mitnichten. Er ging nach oben in sein Obergemach und dankte. So wie er es immer tat. Wir sind viel zu schnell in Schwierigkeiten zu Gott zu kommen und um Befreiung zu bitten. Um Befreiung, die für uns nicht vorgesehen ist. Auch Paulus hat in seiner Konzentration geschwächelt, als er gesagt hat: Herr, befreie mich von diesem Engel des Teufels, der mich schon dreimal geschlagen hat. Und Gott hat zu ihm gesagt: Lass dich an meiner Gnade genügen. Damit hat Gott ihm gesagt: Das ist gut, was mit dir geschieht. Und deswegen fange dein Gebet mit Lobpreis an. Eine andere Übersetzung sagt, oder übersetzt nicht dankte, sondern Lob pries Gott. Und erst im Vers 12, als sein Gebet schon fortgeschritten war, finden ihn dieser Satrapen und die Fürsten, als er flehte und bittend vor Gott stand. Daniel betete ihm halt, dass unser Vater des Alten Testaments, unser Vater in dem Himmel, geheiligt wäre dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das betete Daniel, diese Gebetshaltung. Er kam mit Lob, Preis und das Flehen, unser tägliches Brot, gib uns heute, kam erst später. Wir werden im Kapitel 9 von Daniel mehr über das Gebet sprechen und auch praktische Punkte herausarbeiten, die uns dabei helfen, ein Gebetsleben zu führen. Aber heute möchte ich dir schon drei praktische Dinge auf den Weg geben. Wie kannst du dein Gebetsleben verbessern? Dazu sind drei Dinge notwendig. Erstens, du musst ein tiefes Bewusstsein entwickeln, dass du von Gott abhängig bist. Anders geht es nicht. Du musst mehr darüber nachdenken, wer Gott ist und wer du bist, wenn dein Gebetsleben schwach ist. Zweitens, du musst dich dazu disziplinieren, in jeder Situation zu Gott zu kommen. So wie Daniel es tat. 3-mal am Tag. Voller Disziplin. Und drittens, du musst praktisch wissen, was du im Gebet zu tun hast. Du musst wissen, wie du betest. Und das Vaterunser Gebet ist hier von sehr großem Vorbild für uns. Und auch das Kapitel 9 von Daniel, wenn er sein Gebet hier aufschreibt, das werden wir später anschauen. Ich komme zum dritten Merkmal des Vertrauens Gott gegenüber und lese uns dazu Vers 17 bis 21. Vers 17 bis 21. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel: Dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück, und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen, und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von dem Löwen erretten können? Das Vertrauen zu Gott bedeutet, beständig Gott zu dienen. Darius wusste, dass Daniel beständig Gott dient. Und deswegen hat er ihm gesagt: Dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, er soll dich bewahren vor dieser Löwengrube. Als es sich aber nicht vermeiden ließ, und Darius, er suchte wahrscheinlich wirklich mit voller Kraft und vollem Eifer nach einer Gesetzeslücke, die diesen Gesetz widerrufen hätte können. Aber er fand nichts. Und deswegen verbrachte er die Nacht im Kummer, in Fasten, in Gebet, wollte nichts essen, wollte keine Unterhaltung haben. Und er kommt auch zu Daniel oder zu dieser Löwengrube und sagt: Daniel, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Warum diente Daniel Gott ohne Unterlass? Weil er seinem Gott vertraute. Weil er seinem Gott vertraute. Wir sehen hier nicht einen jungen Mann, wie er es in der Vergangenheit war, sondern einen sehr alten Mann im Alter von ca. 90 Jahren. Doch er dient immer noch dem gleichen Gott mit dem gleichen Eifer. Er gibt in nichts nach, ohne Unterlass. Auch wenn er von seinem Körper her schon schwach war, so war er von seinem Geist immer mehr lebendiger. So wie Paulus es auch einmal schreibt: Wenn wir von unserem äußeren Menschen zugrunde gehen, so wird doch der inwendige Mensch von Tag zu Tag erneuert. Das bedeutet es, ohne Unterlass Gott zu dienen. Es möchten Menschen kommen und sagen, dass als sie jünger waren, haben sie so eifrig Gott gedient. Mit Eifer haben sie die Wahrheit vertreten. Sie haben mit Eifer ihr Lehren oder andere Dinge hochgehalten und gekämpft. Aber jetzt, wo sie älter geworden sind, sind sie toleranter geworden. Und sie sehen nicht mehr alles so kritisch. Das bedeutet, dass diese Menschen Gott nicht vertrauen. Nicht so Daniel. Er steht mit der gleichen Kompromisslosigkeit wie vor 75 Jahren, als er ein 14-jähriger junger Mann da steht und sagt: Wir werden uns an der Speise des Königs nicht verunreinigen. Und genauso steht er auch hier als ein 90-jähriger Mann und sagt: Ich werde nicht von dem Gebetsleben meinem Gott gegenüber abtreten. Er diente seinem Gott ohne Unterlass. Die Tatsache, dass Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, zeigt noch mehr, dass er beständig war in seinem Dienst. Als Jesus das Gleichnis vom Seemann erzählte, so kennzeichnete er oberflächlichen Glauben oder oberflächliches Vertrauen mit wetterwendisch. Er sagt, dass der Same, der zwischen den Dornen fällt, das sind Menschen, die das Wort hören und mit Freuden aufnehmen. Aber sie sind wetterwendisch. Sie haben keine Wurzel in sich. Das lesen wir in Lukas 8. Und wenn Trübsäle kommen, wenn Angst, Drangsal kommen und Angst, fallen sie vom Glauben ab. Und damit zeigen sie, dass sie nicht mit der Wurzel verbunden waren. Das heißt, das Werk der Wiedergeburt hat in ihnen nie stattgefunden. Es war nur eine Phase, ein Gefühl, eine Emotion. Nicht so bei Daniel. Daniel wurde nicht einfach nur versucht, er wurde in die Löwengrube geworfen. Das sind echte Löwen. Das sind echte Löwen. Löwen, die absichtlich unter Hunger gehalten waren und als Henker eingesetzt worden waren, um jeden, der auch nur sich dieser Löwengrube nähert, zu zerfleischen. Oft sieht man Bilder, auf denen zwei oder drei Löwen abgebildet sind und Daniel daneben stehen. Ich glaube nicht, dass es nur zwei Löwen waren. Wenn wir die Geschichte weiter zu Ende lesen und den Ausgang dieser Satrapen und Fürsten lesen, dass sie komplett auf den Befehl des Königs mit ganzen Familien, mit Kindern, mit allen, die sie ausgemacht haben, noch bevor sie den Boden erreicht haben, wurden sie alle zerfleischt. Es mussten viele Löwen da drin gewesen sein. Aber weißt du, Gott hat es nicht versprochen, dich aus jeder Löwengrube zu befreien. Nein, es ist sogar vielmehr so, dass Gott uns die Löwengrube schenkt, uns zur Löwengrube führt, um seine Gnade an uns noch mehr zu offenbaren. Damit du am Ende, so wie Hiob, sagen kannst, vom Hörensagen habe ich von dir gehört, mein Gott. Nun aber haben meine Augen dich gesehen. Gott führt uns durch mancherlei Löwengruben hindurch, um seine Herrlichkeit noch in einem viel größerem und hellerem Licht zu offenbaren, als wir es jemals hätten sehen können, wenn wir nicht in der Löwengrube gelandet wären. Wenn du dich in einer Familiensituation befindest, die dir Schwierigkeiten bereitet, vielleicht dein Eheleben, vielleicht dein Berufsleben, und du deswegen in der Gefahr stehst, von deinen Prinzipien, die dein Vertrauen zu Gott kennzeichnen, abzutreten, so möchte ich dich bitten, setze nicht das Vertrauen zu Gott aufs Spiel. Du wirst in dieser Löwengrube vielleicht landen, aber Gott wird niemals dich alleine lassen. Es gibt keine Situation, kein Problem, keine Schwierigkeit, in die du ohne Christus geraten könntest und aus der du wieder ohne Christus herauskommst. Und selbst wenn es mit dem Tod endet. Bei Daniel lesen wir oder sehen wir einen guten Ausgang. Aber Gott hat uns nicht versprochen, uns immer einen guten Ausgang auf dieser Erde zu geben. Aber er hat uns versprochen, einen guten Ausgang in Bezug auf das ewige Leben uns zu geben. Und deswegen setze das Vertrauen, das du in Gott hast, durch Jesus Christus nicht aufs Spiel. Ich werde die letzten Verse lesen, kommen dann zum letzten Punkt, Vers 22 bis 29. Da sprach Daniel zum König: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten. Und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen. Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Darauf schrieb der König Darius an alle Völker, Stämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten, euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchtet und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt, und sein Königreich wird nie zugrunde gehen. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyros des Persers. Das letzte Merkmal des Vertrauens Gott gegenüber bedeutet, oder habe ich genannt, das Vertrauen zu Gott bedeutet, sein Recht aufzugeben. Das Vertrauen zu Gott bedeutet, sein Recht aufzugeben. Ist dir aufgefallen, dass Daniel kein einziges Mal auf sein Recht hier besteht? Konnte er sich verteidigen? Natürlich. Er war einer der drei Präsidenten. Ohne ihn durfte niemals dieses Gesetz erlassen werden. Er konnte das anprangern. Er hatte das Recht, das Gesetz anzugreifen. Er hatte das Recht auf Religionsfreiheit, so wie es damals eigentlich üblich war im Medo-Persischen Reich. Jeder hat irgendeinem Gott gedient und einen Götzen angebetet. Er hatte das Recht, auf seine Unschuld zu verweisen. Ja, selbst als alter Mann konnte er Gott die Frage stellen, Gott, ich verstehe nicht, warum ich in diese Hölle dieser Löwen gehen muss. Ich diene dir doch schon so lange. Ich verstehe nicht, was du da tust. Ich stehe kurz davor, dich zu treffen. So lange war ich treu dir gegenüber. Auf meine alten Tage willst du mich noch solch einer Prüfung unterziehen? Nein, du hörst keinen Vorwurf, weder an die Ankläger noch an Gott. Daniel wusste, dass Gott einen Grund gehabt hatte. Vielleicht weißt du etwas in meinem Leben, so dachte vielleicht Daniel, das nicht richtig ist, und das ist ein Teil deiner Korrektur. Daniel sagt kein Wort, er wehrt sich nicht. Auch hier zeigt er sein Vertrauen Gott gegenüber. Das Vertrauen zu Gott bedeutet, sein Recht aufzugeben. Erinnere dich an Christus, wie wir lesen in Philipperbrief Kapitel 2, ab Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, oder ja, als er Gott war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Und dennoch gab er sein Recht auf und wurde wie die Menschen. Und genau das tut hier Daniel. Wie Christus vor seinen Scherern stumm war und seinen Mund nicht auftat, macht hier Daniel das Gleiche und repräsentiert Christus hinblickend auf sein Erlösungswerk. Und ist für uns ein wunderbares Beispiel, hier Christus nachzuahmen, doch Daniel. Ich möchte dich fragen, vertraust du Gott? Auch dann, wenn du in einer Situation bist, aus der du nicht errettet wirst von Gott. Und du landest in diesem Problem, in dieser Situation und siehst weder Ausweg noch Eingang. Welcher Prüfung muss dein Glaube unterzogen werden, damit er für dich echt befunden wird? Daniel lebte im absoluten Zentrum des Willen Gottes. Sein einziger Wunsch war es, den Willen Gottes zu erfüllen. Er hatte stets die richtige Einstellung zu jeder Situation im Leben gehabt. Er wurde beneidet und von der Welt um ihn herum gehasst, aber er reagierte nie mit Verbitterung. Er wurde verurteilt, aber wenn er verurteilt wurde, dann nur für seine Gerechtigkeit. Er ist so wie ein Ältester, der heute in der Gemeinde sein soll, untadelig. unangreifbar. Daniel war bekannt für seine Tugend und Integrität, sogar bei seinen Feinden. Sie wussten, wie sie ihn angreifen konnten, weil sie wussten, er wird niemals untreu gegenüber Gott, seinem Gott, zeigen. Er unterlag den Menschengesetzen, bis sie ihn dazu brachten, die Gesetze Gottes zu verletzen. Er war ein stets treuer Bürger von Babylonien und auch von Medopersien. Er war bereit, sich jeder Konsequenz im Rahmen von Gottes Willen zu stellen und das Ergebnis Gott zu überlassen. Er war stets treu in seinem Dienst Gott gegenüber, egal was es ihn persönlich kostete. Er beharrte nicht auf sein Recht, er überließ es Gott. Er beeinflusste durch seinen Glauben Gott gegenüber so sehr, dass die Menschen um ihn herum anfingen, Gott zu vertrauen, selbst wenn es nicht ein rettender Glaube war. Der Darius, der sich ja sogar angefangen hat, auf den Gott Daniels zu verlassen. Möge dein Gott, ja, es war nicht sein Gott. Aber Daniels Vertrauen Gott gegenüber war so stark, dass die Situation um seinen Arbeitsplatz, um sein Haus, die Menschen um ihn herum beeinflussten. Daniel war ein Träger der Herrlichkeit Gottes gewesen. Wir alle sollten Träger der Herrlichkeit Gottes sein. Kannst du von dir aus sagen, dass du Gott so vertraust? Daniel lebte mit dem Sinn des Lebens, Gott in jeder Situation die Ehre zu geben und Gott zu verherrlichen. Und Gott verherrlichte sich in dem Leben Daniels. Das ist das Schönste, was ein Christ am Ende seines Lebens erkennen darf. Gott wird verherrlicht. Möge Gott uns allen helfen, dieses Vertrauen in Gott zu setzen, wie Daniel es tat, und damit unseren Erlöser Jesus Christus und darin den Sinn unseres Lebens zu finden. Ich möchte schließen mit einer Schriftstelle aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 19 bis 21, und dann möchten wir beten. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 19 bis 21. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenshaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge erträgt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Amen. Möchten beten.